Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das sieht man, den Rosenberg, davor den Zirkelstein, ganz klein. Und rechts davon ist ein schräger Hang zu sehen. Das ist der Aufschwung des Liliensteines. Und das ist genau diese Stelle, wenn man von Dorfwehlen Richtung Uttewalde fährt, an der Straße, hat man diesen Blick hinüber zum Rosenberg und Zirkelstein und Lilienstein.
Also da, wo wir jetzt stehen mit dem Auto.
Ein Samstagmorgen, Ende April. Ich sitze mit meinem Vater im Auto. Wir stehen am Rand einer Landstraße südöstlich von Dresden, gut 26 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Hier beginnt die Sächsische Schweiz. Mein Vater zeigt über die Felder.
Wo wir jetzt stehen und haben genau diesen Blick im herrlichen Morgenlicht.
Ein Blick, den Caspar David Friedrich im Mai 1808 in sein Skizzenbuch zeichnet.
Da mache ich jetzt noch ein Foto von. Ja.
Gut.
Caspar David Friedrich ist ein Maler, der in seinen Werken sehr ungreifbar ist. Man versucht, den Sinn dieser Bilder zu verstehen. Man versucht, das Geheimnis zu ergründen. Und man merkt immer wieder, wie er sich immer wieder entzieht. Und ich glaube, daher kommt die Sehnsucht, dann wenigstens an die Orte zu gehen, an denen er gemalt hat.
Wo der Wanderer unter den Malern wanderte. Caspar David Friedrich in der Sächsischen Schweiz. Ein Feature von Christoph Richter.
Das musst du natürlich auch erst einmal rauskriegen, wo das ist. Weil du ja nicht weißt, dass das der Lilienstein ist. Das ist ja nur eine dünne Bleistiftlinie. Der Dresdner Friedrichforscher Hoch, der mich ja zu Friedrich gebracht hat, der hatte angenommen, es ist vom Borsberg.
Ja.
Aber der hat das eben aus der Überlegung heraus gemacht und ist nicht hingegangen. Da hätte er nämlich sehen müssen, dass es nicht klappt.
Caspar David Friedrich wird 1774 in Greifswald geboren. Mit 24 geht er nach Dresden. Dort wird er Landschafter, wie die Landschaftsmaler damals genannt werden. In seiner Schaffenszeit revolutioniert er die Landschaftsmalerei. Trotzdem gerät er später in Vergessenheit. Heute gilt er als Vorreiter der Moderne und als der wohl wichtigste Maler der deutschen Romantik. Als der Maler von Sehnsuchtslandschaften.
Und wenn man an diese Orte geht, dann ist man ihm auch auf eine ganz besondere Weise nahe, weil über die Natur so ein Brückenschlag über die Jahrhunderte möglich ist.
Florian Iljes. Als der Autor und Kunsthistoriker an seinem Buch über den Maler Caspar David Friedrich arbeitet, fährt er dafür, so schreibt er, bewusst an genau die Orte, an denen Friedrich in seinem Leben die meiste Zeit verbracht hat.
Ich hatte mir dann mal, habe das vor kurzem noch mal gefunden, in die ersten Arbeitsnotizen für mein Buch geschrieben, nach Rügen fahren und mit Frank Richter reden. Sein Name tauchte immer wieder auf, wenn ich mit den Größten der Forscher gesprochen habe. Das war für mich sehr faszinierend. Werner Busch oder Helmut Bösch-Suppan oder Hans-Joachim Neidhardt, die drei großen alten Männer der Friedrich-Forschung, fiel immer wieder der Name von Frank Richter, weil die auch merkten, da kommt was hinzu zu ihrer Forschung, was sie nicht leisten können.
Ich bin zum Borsberg gegangen und auf dem Borsberg gab es früher ein Aussichtsgerüst. Und das ist aber längst verfallen. Und inzwischen sind die Bäume hochgewachsen. Und wenn du auf dem Borsberg stehst, siehst du überhaupt nicht mehr.
Borsberg ist oberhalb von Pillnitz in Dresden.
Oberhalb von Pillnitz. Daneben, aber ein paar Meter weiter, da steht ein Sendemast. Und ich bin auf diesen Sendemast hochgeklettert, habe mich oben angebunden, damit ich die Hände frei kriege, weil es ziemlich windig war. Und habe dann fotografiert und habe gesehen, nee, das ist es nicht. Der Blick ist verschoben. Dann dachte ich, wo kann es denn sein? Und dann bin ich hier hergefahren und habe geguckt und so und siehe da, das war's.
Frank Richter, Jahrgang 1945, kommt als 20-Jähriger aus Thüringen zum Studium nach Dresden. Er lernt die sächsische Schweiz kennen, wird Kletterer, Landschaftsfotograf und Buchautor. Und 1991 Mitarbeiter im neu gegründeten Nationalpark Sächsische Schweiz. Dort gestaltet er bis 2007 die Öffentlichkeitsarbeit. Fast 60 Jahre ist er inzwischen in der Elbsandsteinlandschaft zu Hause, kennt sie in- und auswendig. 1995 bittet ihn der Dresdner Pfarrer und Friedrich-Forscher Karl Ludwig Hoch, sein Buch »Friedrich und die Sächsische Schweiz« zu präsentieren.
Und da habe ich ihm gesagt, aber Herr Hoch, ich kenne mich doch mit Friedrich gar nicht aus. Da sagte er, das ist überhaupt kein Problem. Sie fotografieren ja, ich habe die Stellen lokalisiert. Gehen Sie an eine Stelle, machen ein paar Fotos und noch ein bisschen Grün drumherum. Es wird schon gehen. So, jetzt bin ich losgezogen und habe mir so ein paar Stellen angeguckt, habe was fotografiert und habe dann Friedrichs Zeichnungen dazu kombiniert. Das war faszinierend. Aber dazu kommt noch, dass ich eine Stelle, die Hoch mir auch genannt hatte, gesucht habe und habe sie nicht gefunden. Und da wurde ich nun neugierig und habe gesagt, du kennst dich in der Sächsischen Schweiz so gut aus, das kann doch nicht sein, dass du die Stellen nicht findest. Dann habe ich mir aus dem grafischen Werk von Caspar David Friedrich die Sächsischen Schweiz Zeichnung herauskopiert und bin mit diesen Blättern durch die Sächsische Schweiz gezogen und habe versucht, eine Stelle nach der anderen zu finden.
Gegen Mittag halten wir auf einem Feldweg. Wir stellen das Auto ab, überqueren eine kaum befahrene Landstraße und gehen ein paar Schritte am Waldrand entlang.
Beschreib mir mal, wo wir jetzt stehen.
Wir stehen jetzt oberhalb von Mühlsdorf in der Sächsischen Schweiz. Das ist ein winziges kleines Dorf neben Lohmen und stehen am Liebetaler Wäldchen. Vor uns senkt sich ein Feld allmählich gegen das Dorf hin ab. Und in der Ferne am Horizont ist eine Bergkette zu sehen. Und aus dieser Berglinie ragt ein Tafelberg heraus. Ein Tafelberg aus der böhmischen Schweiz, also schon jenseits der sächsischen Grenze. Und der Tafelberg ist insofern außergewöhnlich, weil es in dieser Form nicht noch einmal einen gibt hier im gesamten Elbsandsteingebirge. Es ist ein langgezogener Bergrücken, der nach rechts hin einen Knick hat und dann etwas abfällt und dann weiter abfällt.
Der hohe Schneeberg. Caspar David Friedrich verwendet ihn in seiner Frau vor der untergehenden Sonne.
Da steht diese Frau, diese markante Rückenfigur, bei einem Sonnenuntergang vor dem hohen Schneeberg.
Sie steht mitten im Bild auf einem Feldweg in deutscher Nationaltracht. Langes Kleid mit Puffärmeln und Halskrause und öffnet leicht die Arme, als wolle sie jemanden in Empfang nehmen. Vor ihr, in der unteren Bildhälfte, Wiesen und Felder, Büsche und Bäume, Hügel und Berge. Darüber ein Himmel in Orangerot mit streng geometrisch gefächerten Sonnenstrahlen, die im Bildzentrum vor dem Bauch der Frau zusammenkommen.
Diese unglaubliche Farbigkeit, ein leuchtendes Rot-Gelb-Orange, was dieses Bild beherrscht, sehen wir eben, wenn wir in dieses Jahr 1816 gehen, in dem dieses Bild entstand, auch in den Bildern von William Turner in England. Und das hat vor einigen Jahrzehnten Forscher dazu gebracht, das mit einem großen Naturereignis des Jahres zu vergleichen, nämlich einem Ausbruch eines Vulkans in der Südsee, weil eine dünne Schicht von Staubpartikeln über der Sonne lag und deshalb Missernten, Hungersnöte in Europa herrschten, es dauernd regnete, aber es eben auch zu diesen ungeheuren Lichteffekten kam. Friedrich kann das nicht wissen, dass die ungeheure Farbigkeit ein Naturereignis ist. Wir denken dann immer ungeheuer, wie er den Himmel malt. Sieht ja aus wie eine psychedelische Drogenfantasie. Nein, eigentlich nur ein Abbild der Realität.
Caspar David Friedrichs Bilder sind nie reine Abbilder der Realität. Aber frei erfunden sind sie auch nicht. Sie sind zusammengesetzt aus Motiven, die Friedrich in der Natur auf seinen vielen langen Wanderungen entdeckt hat und detailgetreu bis in die kleinste Blattader in seine Skizzenbücher gezeichnet hat. Gemalt hat er dann ausschließlich in seinem Atelier in Dresden. Manchmal tauchen Motive erst Jahre später in einem Gemälde auf. Manchmal verwendet er sie auf mehreren Bildern, manchmal zusammen mit Motiven aus einer ganz anderen Gegend. Fast nie sind sie in der Natur so zu sehen wie auf dem Bild, dessen Teil sie sind.
Bei der Frau vor der untergehenden Sonne könnte man nun sagen, Friedrich war zu der und der Tageszeit hier. Stimmt überhaupt nicht. Man kann nicht sagen, zu welcher Tageszeit er hier war, denn die Sonne geht nie hinter dem Hohen Schneeberg unter. Der Hohe Schneeberg steht genau im Süden von diesem Standpunkt und die Sonne geht entweder links von ihm auf oder rechts von ihm unter, aber nie genau hinter dem Hohen Schneeberg. Das ist eben Friedrich.
Und das ist, glaube ich, für viele, viele, viele Menschen die große Überraschung, wenn sie sich mit Friedrich beschäftigen, weil bei ihm diese Exaktheit, diese penible Genauigkeit in der Wiedergabe der Natur auf eine ganz eigentümliche Weise nicht heißt, dass es diese Natur so gibt. Das ist eines der Rätsel von Friedrich, dass er uns aufgegeben hat, was wir auch bis heute nicht lösen können, weil auch 30 Jahre manchmal, nachdem er einen Baum gezeichnet hat, ihn genau so zu malen und dann aber die Unverfrorenheit zu besitzen, diesen Baum von seinem Acker in Pommern in einen Gebirgszug im Elbsandsteingebirge zu verlegen, das ist wirklich ja einzigartig, auch unter den Künstlern seiner Zeit, auch der Kunst davor und auch der Kunst danach.
Friedrich hat nur gezeichnet in der Natur. Er hatte also entweder ein kleines Skizzenbuch, wie hier gerade das Karlsruher Skizzenbuch, das hat 15 mal 18 Zentimeter.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er mit leichtem Gepäck unterwegs war, auch immer allein. Also kein Gesellen, der ihm die Staffelei getragen hat und mal Sachen getragen, sondern er war allein mit dem Skizzenbuch und Bleistift unterwegs.
Staffelei hat er nie benutzt, also brauchte er auch niemanden, der sie ihm trug. Allein war er nicht immer. Es wird ja gern geschrieben, dass Friedrich so ein Eigenbrötler war, stimmt aber nicht unbedingt. Im Riesengebirge 1810 war er mit Georg Friedrich Kersting, ein Malerfreund, unterwegs. Ein Jahr später, 1811 im Harz, war er mit Gottlieb Kühn, Bildhauer, unterwegs.
In diesen 1810ern, 20ern, 30er Jahren war es eben auch in Dresden vollkommen üblich, in die Natur mit Ölfarbe rauszugehen und vor den Motiven zu versuchen, die Farbigkeit einzufangen. In kleinen Ölstudien, aus denen dann später große Gemälde wurden. Also, dass Friedrich da immer weiterhin nur mit dem Bleistift rausging, ist sozusagen ein sehr altmodisches Verfahren. Und er muss dann auch, damit er sich besser erinnert, sehr oft die Farbigkeit dazu schreiben, also mit dem Bleistift, damit er weiß, das war blau, das war grau, das war heller, das war dunkler. Und da er aber eben nicht in der Natur arbeitete, musste er auf etwas zurückgreifen in seinem abgedunkelten Atelier. Und das waren seine Skizzenbücher. Also das war sein Motivschatz, sein Erinnerungsreservoir, auf das er immer wieder zurückgriff.
Nicht die treue Darstellung von Luft, Wasser, Felsen und Bäumen ist die Aufgabe des Bildners, sondern seine Seele, seine Empfindung soll sich darin widerspiegeln. Den Geist der Natur erkennen und mit ganzem Herzen und Gemüt durchdringen und wiedergeben, ist Aufgabe eines Kunstwerkes. Caspar David Friedrich.
Ich glaube, wir müssen uns das so vorstellen, dass er dann seine ganzen Skizzen, Bleistiftskizzen, Skizzenbücher durchschaute, um das zu finden, was in ihm bereits als Bild aufgestiegen war. Also es ist ein sehr, sehr einzigartig komplexer Vorgang. Man geht in die Natur, zeichnet etwas genau. Dann irgendwann lässt man Bilder in sich aufsteigen und für dieses eher vage Motiv einer bestimmten Stimmung, eines Baumes, eines Steins, eines Gebirgszugs, sucht man dann in der eigenen künstlerischen Praxis die Entsprechung, die man dann wieder in Öl überträgt.
Früher Nachmittag. Wir stehen im Amselgrund bei Rathen und schauen hinauf zum Honigsteinmassiv. Ein Berg, erzählt mein Vater, der Caspar David Friedrich stark beeindruckt hat.
Herbst 1802 oder Frühjahr 1803, Caspar David Friedrich ist wieder einmal in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Er wandert zum Amselfall und zeichnet dort auf einem großen Blatt die Amselhöhle. Die Amselhöhle war damals schon eine Berühmtheit,
zu der man gerne hingegangen ist, weil es dort viel zu sehen gab. Einen Wasserfall, Wasser, das über die Felsen brast und so weiter und so fort. Dann wandert er den Amselgrund hinunter und nach einer Biegung hat er plötzlich einen Blick auf ein Felsmassiv, was wie eine dreieckige Pyramide vor ihm aufsteigt. Es ist das Honigsteinmassiv. Friedrich muss von diesem Motiv sofort gepackt worden sein. Er zieht sein Skizzenbuch heraus und zeichnet ganz schnell und ganz flüchtig, außergewöhnlich flüchtig, diesen Honigstein auf das Blatt, auf das halbe Blatt. Er verwendet nur die Hälfte des Blattes. Und er scheint aber ganz erregt zu sein. Man hat später das ausgedeutet, dass Friedrich in diesem Honigsteinmotiv, in diesem kegelförmigen Berg, den Berg als Gottesmotiv entdeckt hat.
Der Honigstein taucht später zusammen mit Kruzifixen auf berühmt gewordenen Friedrich-Gemälden auf. Im Tetschener Altar und auf Morgennebel im Gebirge.
Da sieht man den Honigstein ganz zart, wie er aus Nebelschwaden aufsteigt. Und ganz oben auf der Spitze ein winzig kleines Kreuz. Friedrich unter Honigstein.
Ein Bergkegel ragt in den Himmel hinein. Die Kiefern und Fichten am Fuß eingehüllt in graublaue Nebelschwaden und, je höher man schaut, in milchig-weiße Wolken. Nur über der schroffen Felsspitze ein kleines Stück Himmel in klarem, hellem Blau.
Nun hat man ja auch immer wieder versucht, das zu lokalisieren. Und der Dresdner Friedrich-Forscher Karl Ludwig Hoch hat in diesem Bergmotiv den tollen Stein in Böhmen gesehen und hat das auch publiziert. Aber die Dresdner Kunstmalerin Irmgard Uhlig, die eine ausgezeichnete sächsische Schweiz-Kennerin war, hat gesagt, nein, nein, das ist der Honigstein. Und ich habe das bestätigen können. Ich habe ihn dann fotografiert. Aber das war damals schwierig in den 90er Jahren, als ich mich damit beschäftigt habe. Da war der Honigstein aus dem Amselgrund überhaupt nicht zu sehen, weil die Bäume hochgewachsen waren. Nun hat man den Amselgrund wieder freigesägt, weil der Borkenkäfer die Fichten kahl gefressen hat. Und plötzlich kommt man genauso wie Friedrich vom Amselfall herunter und plötzlich steht der Honigstein in seiner ganzen Größe und Schönheit vor einem.
Über Jahre nimmt sich Frank Richter Zeit. Immer wieder sucht er dieselben Orte auf, um Motive von Caspar David Friedrich zu finden. Und anders als die meisten Friedrich-Forscher kennt er die Gegend.
Es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die maßgebliche Forschung eine westdeutsche Forschung war. Vor allem bestand keine Ortskenntnis im Elbsandsteingebirge und in dieser ganzen Region. Frank Richter hat eben sehr, sehr viel gesehen, was kein anderer wirklich außer ihm gesehen hat. Und er hat vor allem natürlich sehr, sehr viel gefunden. Dem so eine frühe Liebesgeschichte mit einer M, wo man gar nicht weiß, wer das ist, in einem Dorf namens Hainichen und dass er dann sogar Zeichnungen gefunden hat, die offenbar dieses Dorf zeigen, etc. Über das gesamte Werk hat er so viele hochinteressante Details gefunden, da können die anderen nicht so richtig mithalten.
Hattest du viele Fehlversuche?
Ja. Es war gravierende. Ich halte einen Vortrag in Krippen. Da kommt hinterher einer zu mir und sagt, Herr Richter, mit dem Hockstein, das ist falsch. Das ist der Teufelsburg. Und zwar vom Mittelhangweg in Krippen aus der Richtung von den Feldern bei Schönau. Gehen Sie mal hin, gucken Sie sich das mal an. Ich bin am nächsten Tag nach Krippen, bin den Weg an dem Hang entlang, diesen Mittelhangweg. Und als ich dann an die Stelle kam, wo der Teufelsturm zu sehen ist, bin ich dann den Hang dort hoch, bin oben an die Kante und siehe da, es war wirklich der Teufelsturm. Aber so eine ungewöhnliche Sicht, von der man ihn eigentlich kaum sieht. Wenn du zum Beispiel früh dorthin gehst, wo der im Schatten liegt, da siehst du die Spalten nicht, da ist es ganz, ganz schwer, den zu erkennen. Abends, wenn die Sonne dann reinscheint oder nachmittags, da wird das dann klar. Da hat es so schräge Risse und dann oben diese Löcher, diese sogenannten Hocksteinaugen, da siehst du die ganz deutlich. Ne? Und da ist es ganz eindeutig der Teufelsturm. Das hat mir eben dann auch gezeigt, du kannst gar nicht genau genug hingucken, um das zu beurteilen.
Ortskundige helfen dir dann auch weiter?
Unbedingt, unbedingt.
Sonntagmorgen. Wir sind noch einmal in die Sächsische Schweiz gefahren, dieses Mal nach Schöna. 8:30 erreichen wir die Kaiserkrone. Vom Gipfel dieses Tafelbergrests hat man eine beeindruckende Aussicht auf das Elbsandsteingebirge. Wir bleiben allerdings am Fuß der Kaiserkrone. Direkt neben dem Weg zum Aufstieg ist ein auffälliger Felsblock, vielleicht 2 bis 3 Meter hoch. Wir klettern hinauf, bis wir auf dem Felsen stehen, auf den Caspar David Friedrich seine berühmteste Rückenfigur gestellt hat.
Also gut, es ist eine Mischung aus Klettern und Hochlaufen. Ja, aber ich bin trotzdem mit Mikrofonen in der einen Hand fast freihändig hochgekommen. Also es sind sehr ausgetretene Stufen.
Ja, es sind schon Stufen. Seit Generationen sind natürlich die Wanderer, die hier vorbeigekommen sind, hochgestiegen. Und jetzt, nachdem man erkannt hatte, dass das was mit Friedrich zu tun hat, vielleicht noch mehr. Aber es ist eben ein markanter Felsen. Und vor allen Dingen der Blick hinüber zum Zirkelstein ist sehr schön.
Felsige Kuppe, schreibt Friedrich neben die Skizze, die er am 3. Juni 1813 mit Bleistift von dieser Felsformation anfertigt. Etwa 5 Jahre später wird das Motiv Teil des Gemäldes, das für viele der Inbegriff der Romantik ist. Der Wanderer über dem Nebelmeer.
Ein Mann, rothaarig, mit Wanderstock und dunkelgrünem Gehrock, steht, vermutlich im Morgengrauen, aufrecht auf der Spitze eines dunklen, zerklüfteten Felsens. Er wendet dem Betrachter den Rücken zu und blickt über eine von Nebel und Wolken verdeckte Landschaft, aus der vereinzelt Felsen, Bäume und Hügel hervortreten.
Man hat von hier aus aber nicht den Blick, den der Wanderer überm Nebelmeer hat.
Den Blick gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das ist wieder eine dieser typischen freien Erfindungen von Caspar David Friedrich. Aber wenn man das Bild sieht, sagt man, genau so ist es. Und doch ist es ganz anders.
Es gibt einen wunderschönen Aufsatz dazu von Hans-Joachim Neithardt, dem berühmten verantwortlichen Museumskurator für Friedrich in Dresden. Das Gipfelerlebnis in der Kunst des 19. Jahrhunderts. Und für all diese Dichtungen, für diese Lieder, für diese Schwärmereien, dieses Blicks von oben herab, hat Friedrich das Symbolbild geschaffen. Er stellt einen Mann auf die Spitze eines Berges und er hat etwas wie ein Weltherrscher eigentlich, diese Figur, der da auch ungewöhnlich für Friedrich gut steht, weil Friedrich hatte sehr lange Schwierigkeiten, dieses Körperliche in den Figuren gut hinzubekommen. Meist legt er etwa wie bei 2 Männern in Betrachtung des Mondes einen langen Mantel über die Figuren, damit er nicht so ins Detail gehen muss bei der Frage, wie da die Hüfte steht und wie das Gewicht verlagert ist in den Beinen. Aber dieser Wanderer, der steht da wirklich 1A auf diesem Berg.
Man wollte ja unbedingt herausbekommen, wer ist das, der dort oben steht? In der alten Literatur taucht schon ein Name auf, ein Forstbeamter, schließt man aufgrund der Kleidung. Dann hat man gedacht, es könnte Friedrich selber sein, es könnte sogar Goethe sein. Ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle, wer der Wanderer ist. Es ist eine Figur, in die man sich selber hineinversetzen kann. Und anhand dieser Figur kann man dann über die Landschaft sinnieren, was sie einem zeigt und wohin sie einen in seinen Gedanken selber führen kann. Für den großen Kunsthistoriker Hans-Joachim Neithardt war es sein Lieblingsbild und er hat gesagt, vielleicht liegt es daran, dass ich schon ein alter Mann bin an der Schwelle des Lebens und schaue hinüber in eine andere Welt und was ich da sehe, das verbindet sich mit meinen Gedanken und mit meinem Leben, was hinter mir liegt.
Das ist der wirklich ganz große, sehr subtile, aber wirksame Eingriff, den Friedrich in die Landschaftsmalerei gemacht hat. Er hat fast immer eine Figur an den Bildvordergrund gestellt, beim Wanderer über dem Nebelmeer am heroischsten, aber auch natürlich bei dem berühmten Kreidefelsenbild und bei unzähligen anderen. Wir haben immer eine Figur im Vordergrund, die uns einlädt, dass wir uns mit ihr identifizieren. Deswegen wendet sie uns den Rücken zu, damit wir leichter in sie hineinsteigen können und können dann mit ihr in diese Landschaft schauen. Und wir gucken hinein in eine Zeit, die 200 Jahre zurückliegt. Also man kann plötzlich so tun, als könne man mit dem Gefühl eines Menschen des Jahres 1820 auf Natur schauen. Und zugleich schauen wir aus dem Jahr 2024 auf die Natur und diesen Menschen.
Zurück von der Kaiserkrone steigen wir wieder ins Auto, verlassen die Sächsische Schweiz und fahren elbabwärts Richtung Meißen.
Wo sind wir jetzt?
Wir stehen hier unterhalb vom Schloss Scharfenberg an der Elbe und blicken gegen Westen und sehen vor uns einen Bergzug, der den eigenartigen Namen hat, Spargebirge. Friedrich hat diesen Landschaftsausschnitt in seinem Karlsruher Skizzenbuch gezeichnet. Diese Zeichnung ist besonders deswegen wichtig, weil Friedrich die dreimal verwendet hat. Einmal in einer frühen Sepia, die er nach Weimar zu einem Wettbewerb zu Goethe geschickt hatte, auf die er dann 1805 den ersten Preis bekommen hat. Und dann hat er es zweimal in Gemälden verwendet. Einmal in einer Stadtlandschaft, Neubrandenburg. Da sieht man also die Stadt mit ihren interessanten Türmen. Und im Hintergrund hat er das Spargebirge eingemalt. Und dann hat er eine nordische Frühlingslandschaft gemalt. Und im Hintergrund schneebedeckte Berge, eben eine Bergkette, wieder das Spargebirge. Auch in diese Landschaft passt es überhaupt nicht rein von der Wirklichkeit. Aber so ist eben Friedrich. Er hat empfunden, dass das so zusammenpasst.
Wir verdanken Frank Richter tatsächlich auch, dass er minutiös das erste Mal dargestellt hat, was Friedrich alles an Goethe geschickt hat. Goethe hat dann irgendwann, als die Wolkenformationen im Himmel klassifiziert worden waren, man endlich wusste, das nennt man nun Cumulus und Stratus und Cirrus, hat er Friedrich gebeten, ob er ihm nicht drei Bilder malen könne, der drei Hauptwolkenformen. Und da hat Friedrich gesagt, nein, ich stehe nicht zur Verfügung zur Illustration naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Und das ist faszinierend, wie das da so aufeinander prallt. Das goethische Weltbild, der endlich dankbar ist, dass Ordnung am Himmel herrscht. Und Friedrich, der durch solche Darstellung von Wolkenformen eher das Geheimnis des Himmlischen in Gefahr sah und es deshalb nicht tun wollte. Und das finde ich auch sehr sympathisch an Caspar David Friedrich, dass er, obwohl er immer hoffte, endlich die Anerkennung von Goethe zu kriegen, nicht in der Lage dazu war, seine eigenen Ideen zu verraten, sondern dass er sagte, nein, da macht er keine Kompromisse, selbst wenn Goethe ihn fragt.
Den Geist der Natur erkennen und mit ganzem Herzen und Gemüt durchdringen und wiedergeben, ist Aufgabe eines Kunstwerkes. Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht. Caspar David Friedrich.
Diese Bildmotive, die Friedrich geschaffen hat, haben eine unglaubliche Prägekraft. Er hat auf eine einzigartige Weise eigentlich ein Bildreservoir geschaffen, was für Jahrhunderte Gültigkeit besitzt, und das sind zwar Bilder aus dem 19. Jahrhundert, aber sie sind eigentlich wie Urbilder für vieles, was unseren Sehnsüchten und unseren Träumen von heute entspricht.
Am Sonntagnachmittag ist unser Ausflug zu Ende. Ein Wochenende lang waren wir auf den Spuren von Caspar David Friedrich unterwegs. Mein Vater hat mir Orte gezeigt, an denen der Maler vor gut 200 Jahren gezeichnet hat. Orte, die auf weltberühmten Bildern zu sehen sind und deren genaue Verortung wir heute nur kennen, weil mein Vater sie unbedingt ausfindig machen wollte. Was ist für dich so spannend daran, zu entschlüsseln oder die Orte genau zu lokalisieren?
Ich freue mich, wenn ich an Stellen hingehen kann, an denen Friedrich gewesen ist, um zu sehen, was er gesehen hat. Und dann mir zu überlegen, sehe ich denn auch, was hinter dieser Zeichnung steckt und was dann in diesen Gemälden steckt, sehe ich denn auch das, was Friedrich gesehen hat. Und insofern ist das für mich eigentlich eine besondere Art des Naturerlebens, indem ich mir Friedrich zu Hilfe nehme und dann meine Freude daran habe, diese Stellen zu entdecken und mich da hinein zu versetzen.
Für meinen Vater ist die Suche nun beendet, sagt er. So wie ich ihn kenne, Aber vielleicht nur so lange, bis das nächste Rätsel auftaucht. Bisher fing er nach jedem letzten Buch die Arbeit am jetzt aber wirklich letzten Buch an.
Wo der Wanderer unter den Malern wanderte. Caspar David Friedrich in der Sächsischen Schweiz. Ein Feature von Christoph Richter. Es sprachen Cornelia Schönwald, Thorsten Föste und der Autor. Ton Christoph Richter. Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.
Danke.
War's schön.
Sehr gut. Achso, warte mal. Kannst du aber noch mal erzählen, bitte, weil ich habe nicht aufgenommen. Ich habe es nur, das ist das Trügerische. So,
das war eine gute Übung. Wo sind wir jetzt?